Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Wie kommt es, dass es so viele Künstler und Literaten an einen ganz bestimmten Ort zieht? Was fasziniert die Kreativen so daran? Wir stellen Ihnen jetzt Altaussee vor, ein Dorf in der Steiermark in Österreich. Den Namen hat der kleine Ort von dem See, an dessen Ufer er liegt. Im Internet wirbt die Region mit diesem Satz. Seit jeher verführt Altaussee kreative Menschen, Maler, Schriftsteller, Musiker zum Bleiben und Wiederkommen. Wer ihrem Beispiel folgt, ist gut beraten. Als die schönste Sackgasse der Welt beschrieb der österreichische Schriftsteller Friedrich Thorberg das Tal, in dem sich Altaussee befindet. Es ist keine 30 Kilometer vom mondänen Kurort Bad Ischl entfernt und doch wähnt man sich hier in einer anderen Welt. So hat es Verena Meyer bei ihrem Besuch erlebt, die sich von einer Einheimischen durch diesen Ort führen ließ. Eine Sackgasse eben. Den deutschen Schriftsteller Jakob Wassermann, hören Sie gleich zitiert, ließ dieses magische Fleckchen, umringt von hohen Felswänden, abgeschieden von der Außenwelt, auch nicht mehr los.
So fand ich dann den Ort, an dem ich mich dauernd niederließ, das Tal im steirischen Gebirge, und diese Landschaft wurde mir zum Freund, wie einem ein Mensch zum Freund wird, nach jahrelanger Erprobung. Erprobung des Winters und des Frühlings, des Bodens und der Atmosphäre, der Menschen und der Bäume.
Der Ort, den der fränkische Schriftsteller Jakob Wassermann hier beschreibt und an dem er sich 1919 niedergelassen hat, ist Altaussee. Nachdem er viele Jahre lang rastlos umhergezogen war, fand er seine Heimat in einem kleinen Dorf im Salzkammergut in Österreich. Altaussee liegt am Ufer eines großen Sees, in dem sich die umliegenden Felswände spiegeln. Obwohl der Ort nur knapp 1900 Einwohner hat, besitzt er sein eigenes Literaturmuseum. Denn Jakob Wassermann war nur einer von vielen Literaten und Künstlern, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts nach Altaussee kamen, vor allem in den Sommermonaten.
Wer immer es sich leisten konnte, floh auf das Land, weil dort die Nächte kühler waren. Es war ja so, in der Stadt heizt sich das Klima erst so richtig am Abend auf und man kann nicht gut schlafen. Am Land ist das umgekehrt, besonders weil wir viel frische Luft haben, weil es auch regnet und dadurch so herrlich grün ist und feucht ist.
Monika Geiswinkler ist gebürtige Altausseherin. Sie ist eine von vielen Freiwilligen, die sich im örtlichen Literaturmuseum engagieren. In traditioneller Tracht erwartet sie mich vor dem Hotel Seevilla am südlichen Ortsrand. Am Wegrand stehen holzverkleidete, mit Schnitzereien verzierte Bauernhäuser. In diesen einfachen Holzhäusern haben sich die wohlhabenden Städter eingemietet, um der sommerlichen Hitze zu entkommen.
Die Bauersleute zogen in die Nebengebäude, die haben gearbeitet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und waren deshalb froh, wenn sie eigentlich ein bisschen Geld dazu verdienen konnten. Die Herrschaften, wie sie genannt wurden, zogen in die Bauernhäuser und genossen einfach die gute Luft, die kühleren Nächte, in denen man herrlich schlafen konnte, und die tolle Landschaft. Das hieß dann, wir waren auf Sommerfrische. Der Sommer war frisch und das war eigentlich ein Luxus.
Bevor die Sommerfrischler kamen, lebte die Bevölkerung viele Jahrhunderte lang vom Salzhandel und der Fischerei. Warum zog ausgerechnet dieses kleine, von der Welt abgeschiedene Bergdorf so viele Künstler an? Dichter und Schriftsteller wie Nikolaus Lenau, Richard Bär Hoffmann und Hugo von Hoffmannsthal. Musiker wie Johannes Brahms und Richard Strauss. Dazu viele Maler, Politiker, Wissenschaftler und Schauspieler.
Das Salzkammergut, die Sommerfrische zum Salzkammergut, hat sich eigentlich über das Kaiserhaus in Bad Ischl entwickelt. Es war Kaiser Franz Josef, der nach einer Kur seiner Mutter endlich geboren wurde, 1830. Das Ganze soll, muss ich jetzt sagen, aufgrund einer Heilkur in Bad Ischl erfolgt sein. Als er dann 1848 nach der Revolution zum Kaiser ausgerufen wurde, in sehr, sehr jungen Jahren, hat er viel Kraft aus diesem Aufenthalt in seinem geliebten Ischl gefunden und hat dann eigentlich jährlich den Aufenthalt von Wien nach Bad Ischl verlegt in den Sommermonaten. Und damit ist Bad Ischl eigentlich zum Zentrum der österreich-ungarischen Monarchie aufgestiegen.
Der kleine Kurort wurde zur kaiserlichen Sommerresidenz. Und mit dem Kaiser kamen auch die Künstler. Denn dort, wo der Kaiser wohnte, war der Mittelpunkt des Reiches.
Dann wurde eben das Salzkammergut sozusagen entdeckt und im Gefolge kamen auch Künstler. Denn Ischl erhielt dann sehr bald ein Kurtheater, wo gespielt wurde. Ja? Und das zog einfach an, denn Sehen und Gesehen werden ist ein uraltes Spiel. Ich muss mich ja auch bemerkbar machen, wenn ich etwas erreichen will. Seien es Schriftsteller, seien es Komponisten, seien es darstellende Künstler, seien es Maler.
Die Künstler haben sich zwar gern in der Nähe des Kaiserhauses aufgehalten, aber zu nahe wollte man auch nicht sein. Aus Angst vor Zensur und Überwachung. Da Alt-Aussee von Bad Ischl durch einen hohen Pass getrennt war, wurde es zum beliebten Ziel all der freigeistigen Künstler.
Über den Pötschenpass kam man damals zuerst nur mit der Postkutsche und das war doch etwas mühsam. Später zwar durch das Koppental mit der Eisenbahn, aber es war doch ein bisschen außerhalb. Und das schätzten die Künstler sehr. Sie fühlten sich hier freier.
»1846 kaufte sich das deutsche Schriftsteller-Ehepaar August Daniel und Emilie von Binzer ein Haus in Alt-Aussee. Beide waren sie bekannt für ihre künstlerischen Salons, in denen sich bedeutende Vertreter des Biedermeier versammelten. Josef von Eichendorff, Adalbert Stifter und Franz Grillparzer. Ihr großer Bekanntenkreis folgte ihnen nach Alt-Aussee. So wurde die Gegend zu einem gesellschaftlichen und künstlerischen Zentrum des Habsburger Reiches.«
Ich komme von Aussee, wo die Niederlassung der Familie von Binzer und Zedlitz eine wahrhafte Idylle ist. Eine schöne Lage, frische Wiesen, ein malerischer See, tiefe Schatten, ein elegantes, einfaches, bequemes Haus von ländlichen Ansehen. Am Abend fährt Jung und Alt auf den See und vergnügt sich mit Liedern, deutschen Balladen, französischen Romanzen und spanischen Tanzweisen. Es ist ein Traum, oder besser gesagt, ein Märchen auf dem Boden der Wirklichkeit.
Emilie von Binzer war eine Schriftstellerin, hat aber unter einem männlichen Namen schreiben müssen, weil Frauen war es nicht gestattet, und führte einen hochinteressanten Salon hier im Haus und in Wien, beziehungsweise auch in Linz. Und das Kunstleben passierte wirklich über die Salons der Damen der Gesellschaft. Und die Männer hatten aber dann insofern auch Interesse dran, weil sie wirtschaftliche Interessen ausübten. Tauschten, natürlich in einem anderen Rahmen und so weiter und so fort. Aber die feine Gesellschaft traf sich in den Salons und in diesen Zirkeln. Und wenn man dort eingeführt war, das war eigentlich eine Erfolgsgarantie.
Die Alt-Ausseer Bevölkerung machte kein großes Aufhebens um die berühmten Besucher. Sicher, so ganz verstanden hat man diese Fremden nicht. Wie sie freiwillig um den See spazierten, stundenlang zusammensaßen in ihren Salons oder an künstlerischen Projekten arbeiteten. 1882 hat sich ein Wiener Professor eigens ein Musikpavillon neben seiner Villa errichten lassen, in dem dann befreundete Künstler wie Johannes Brahms auftraten. Der Alltag der Dorfbewohner dagegen war von harter Arbeit bestimmt. Dennoch lebten Einheimische und Gäste friedlich nebeneinander her.
Wir kennen die Leute, wir bemerken sie, wir grüßen sie, wenn die um den See spazieren. Und das gilt aber genauso wie vor 150 Jahren. Man hat gewusst, wer die sind. Ja? Auch die Adeligen hat man gekannt. Aber man hat sie in Ruhe gelassen. Es war keine Seitenblicke-Gesellschaft und das ist es bis heute nicht. Die anderen schätzen das aber so. Ja? Die können sich hier einfach wie ein Mensch bewegen. Ganz, ganz normal.
1896 veröffentlichte der junge Schriftsteller Hugo von Hoffmannsthal seine Erzählung »Das Dorf im Gebirge«. Schon als Kind verbrachte er viele Sommer mit der Familie im Ausseer Land. Im Sommer 1896 war er das erste Mal alleine für mehrere Wochen in Alt-Aussee.
Im Juni sind die Leute aus der Stadt gekommen und wohnen in allen großen Stuben. Die Bauern und ihre Weiber schlafen in den Dachkammern. Sie haben aus den unteren Stuben alle ihre Sachen weggetragen und alle Truhen für die Stadtleute freigemacht. Und nichts ist in den Stuben zurückgeblieben als der Geruch von Keller mit großen Rahmeimern und altem Holz. Nur den Schmuck der Wände hat man zurückgelassen, die Geweihe und die vielen kleinen Bilder der Jungfrau Maria und der Heiligen in geschnitzten und papierenen Rahmen. Man hört das Rauschen des großen Baches, anschwellend und wieder abfallend, anschwellend und abfallend, und hier und da das abgesonderte Rauschen eines kleinen hölzernen Laufbrunnens.
Die Erzählung wurde im Simplicissimus gedruckt. Dort fiel sie einem anderen Schriftsteller in die Hände.
Jakob Wassermann war junger Journalist beim Simplicissimus, als ihm Hugo von Hofmannsthal seine Erzählung »Das Dorf im Gebirge« überreicht hat. Und »Das Dorf im Gebirge« behandelt seinen ersten selbstständigen Aufenthalt als junger Mann 1896 in Altaussee. Er hat es im Sommer 1896 geschrieben und im Herbst ging es in Druck. Also es war sensationell. Und das war der Beginn einer langjährigen Freundschaft zwischen Hugo von Hofmannsthal und Jakob Wassermann.
Jakob Wassermann war so angetan, dass er sich bei der nächsten Gelegenheit sofort mit dem Rad von München nach Altaussee aufmachte, um dieses Dorf im Gebirge zu besuchen. In der Folge kamen dann immer mehr Schriftsteller nach Altaussee. Es waren hauptsächlich Autoren der Gruppe Jung Wien. Jene Kaffeehausliteraten, die sich im Wiener Café Greensteindl trafen und mit ihren Werken die literarische Moderne in Österreich eingeleitet haben. Hermann Bahr, Arthur Schnitzler, Leopold von Andrian, Raoul Auernheimer. Schon bald bezeichnete man diesen Altausseer Literaturkreis als Dependance von Jung Wien. Die Zeit in Altaussee vertrieb man sich mit musikalischen Jausen, hypnotischen Soireen, Radpartien, Bootsfahrten, Gesprächen mit Freunden und Vorlesungen. Alles wechselt kunterbunt. So berichtete es Jakob Wassermann in einem Brief an eine Freundin. Eines der beliebtesten Ausflugsziele der Sommergäste waren die Seewiesen am Nordostufer des Sees. Schon damals gab es dort ein Ausflugslokal. Vor einigen Jahren wurde das Gasthaus Seewiese wieder aufgebaut.
Es trafen sich hier neben vielen Sommergästen, also Sommerfrischlern, sehr viele Künstler. Das war ein absoluter Treffpunkt. Die sagen, wir gehen um den See und kehren da zu. Und war sehr, sehr beliebt und einfach ein Teil der Sommeraufenthalte in Altaussee.
Doch die Zeit in Altaussee bestand nicht nur aus Vergnügen. Es wurde auch viel gearbeitet. Hier in der idyllischen Berglandschaft fanden die Künstler und Literaten Ruhe und Inspiration für ihre kreativen Projekte.
Man verließ Wien nicht, um müßig zu gehen, sondern um unter günstigeren Voraussetzungen entschlossen weiterzuarbeiten.
So hat es der Schriftsteller Raoul Auernheimer in seinen Erinnerungen beschrieben. Er wird es wohl auch gewesen sein, der den Spitznamen des Sees geprägt hat, das steirische Tintenfasserl.
Die wochenlangen Regenperioden, die den Ausseer Sommer fast wie den schottischen auszeichnen, wiesen uns allenthalben auf uns selbst zurück und steigerten die literarische Betriebsamkeit. Es lag nahe, den Schwarzen See mit einem riesigen Tintenfass zu vergleichen, in das die im Kreise herumsitzenden Dichter ihre Federkiele tauchten.
Zum Beispiel hat Hugo von Hofmannsthal große Teile seines Jedermann hier im Ausseerland geschrieben. Er hat auch die Librette für Richard Strauss, zum Beispiel für den Rosenkavalier, hier geschrieben. Also die haben gearbeitet. Das darf man nicht vergessen. Die hatten nicht nur Ferien, sie haben hier ihre Inspirationen geholt. Auf den Wanderungen, auf ihren Spaziergängen in dieser Gegend haben sie diese Ideen aufgenommen, die sie dann zu Papier gebracht haben.
Richard Strauss schrieb hier eines seiner bekanntesten Werke, die Alpensymphonie. Er schildert darin den Aufstieg auf den Loser, dessen markanter Gipfel nördlich des Sees aufragt.
Wenn man diesen Ausschnitt hört und man kennt den Weg auf den Loser Gipfel vom Dorf aus gesehen, dann merkt man wirklich, wo der gegangen ist und wie er hinaufgekommen ist. Also er hat das musikalisch zum Ausdruck gebracht. Und vom Loser Gipfel hat man ja einen Traumblick auf König Dachstein.
We'll be right back. Als die Alpensymphonie 1915 uraufgeführt wurde, tobte in Europa bereits der Erste Weltkrieg. Auch die Altausseer-Idylle blieb davon nicht verschont.
Unvergessliche Tage, die jetzt über unser malerisches Alpendorf und den fichtenumstandenen See hereinbrachen. Eine Kriegserklärung jagte die andere, eine Siegesnachricht übertraf die andere. Wenn Freund Wassermann nachmittags zum Schach den kleinen Berg, das Rad hinter sich herschiebend, heraufkam, rief er mir schon von Ferne zu: 40.000 Gefangene, 80.000 Gefangene, Liège, Namur, Antwerpen. Auch der Sohn des Bauern, dem wir unser Häuschen abgemietet hatten, war einberufen worden.
Für viele war es danach nicht mehr dasselbe. Die gute alte Zeit war vorüber. Der Adel war abgeschafft, der Glanz der österreichischen Monarchie verblichen. Doch schon in den 1920er Jahren kehrten die Gäste zurück. Nun waren es auch viele einfache Bürger und Arbeiter. Und nicht nur die Sommerfrische, auch die Kunst hatte den Krieg überlebt. Schon 1920 fanden im nahen Salzburg die ersten Festspiele statt.
1918 war der Erste Weltkrieg zu Ende. Das Land in Grund und Boden gewirtschaftet, Europa in Schutt und Asche gelegt. Eine Katastrophe. Und trotzdem haben sich dann, vielleicht gerade deshalb, weil sie Künstler waren und ein anderes Empfinden hatten, sie haben gesagt, zum Leben braucht der Mensch auch die Kunst. Und das stimmt. Er braucht nicht nur Wasser und Brot und eine Schlafstätte. Er muss sich über die Kunst ausdrücken dürfen oder sich wiedererkennen. Ich denke, darin liegt oft das Geheimnis, dass ich sehe, andere haben dieselbe Situation und haben das irgendwie geschafft. Ich brauche eine Stütze und das ist oft die Kunst. Und das haben sie richtig taxiert und haben alles daran gesetzt und haben es geschafft, 1920, zwei Jahre nach Kriegsende, in Salzburg Festspiele zu veranstalten.
Zum 100-jährigen Jubiläum haben Monika Geiswinkler und andere Freiwillige für das Altausseer Literaturmuseum eine Ausstellung organisiert. Denn der Ort hat eine besondere Verbindung zu den Festspielen. Nicht nur hat Hugo von Hoffmannsthal hier einen Großteil des Jedermanns geschrieben. Auch viele Ideen für das Konzept entstanden in der Sommerfrische in Altaussee.
Also die Wurzeln, ein Teil der Wurzeln, so muss man richtigerweise sagen, der Salzburger Festspiele sind hier im Ausseerland zu finden und konzentriert oft sogar in Altaussee. Und wir haben eben gesagt, diese 100 Jahre dürfen wir nicht ungenützt verstreichen lassen. Das wäre einfach nicht richtig, weil wir zu Recht sagen können, wir sind da sehr eng verbunden mit Salzburg.
Ende der 20er Jahre ging eine Ära zu Ende. 1929 starb mit gerade einmal 55 Jahren Hugo von Hoffmannsthal. 1931 Arthur Schnitzler, drei Jahre später auch Jakob Wassermann. Unter den Nationalsozialisten wurde das Leben vieler Künstler immer härter, weil sie zu freigeistig waren oder einfach nur, weil sie jüdisch waren. Für sie galt ab 1938 ein Publikationsverbot. Doch viele haben das Land schon vorher verlassen. Unter ihnen war auch der Wiener Schriftsteller Friedrich Thorberg, der sich im kalifornischen Exil nach seinem geliebten Altaussee sehnte.
Wieder ist es Sommer worden, dritter, vierter Sommer schon. Ist es Süden, ist es Norden, wo ich von der Heimat wohn? Gelten noch die alten Strecken? Streben Gipfel noch zur Höh? Liegt im bergumhegten Becken noch der Altausseer See?
Friedrich Thorberg war es auch, der Altaussee als schönste Sackgasse der Welt bezeichnet haben soll. Bis heute gibt es keine Straße um den See. Nur ein Fußweg führt darum herum. Anders als so viele andere Seen sind große Teile des Ufers unverbaut und für alle Besucher frei zugänglich.
Die Altaussee haben sehr früh kapiert, dass wenn wir jetzt eine Straße entlang des Sees bauen, dann ist der See kaputt. Mit dem heutigen Verkehr noch einmal. Und ich finde, wenn ich heute etwas erleben will, muss ich auch einmal ein Stück zu Fuß gehen können. Und das Zweite ist es so, Juwelen wollen gestreichelt werden. Diese Seenlandschaft des Salzkammergutes ist etwas Besonderes. Ich bin mir ganz bewusst, wie schön das für Gäste sein muss, das zu erleben. Aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass man verlangen kann, dass sie es zu würdigen wissen. Das ist ja auf der ganzen Welt so. Es gibt einfach Orte, Plätze, Länder, egal was, Flüsse, Seen, Berge. Es gibt heilige Berge, denen soll ich mich andächtig nähern und nicht glauben, weil ich bezahlt habe, gehören sie mir. sie gehören mir nicht.
Es ist diese besondere Natur, die Abgeschiedenheit und die Ruhe, die so viele Künstler und Literaten nach Alt-Aussee gezogen hat. Die Zeiten haben sich geändert. Heute fährt keiner mehr für wochenlange Aufenthalte aufs Land. Die moderne Sommerfrische besteht meist aus einem verlängerten Wochenende. Nach Alt-Aussee aber kommen die Künstler und Schriftsteller immer noch gerne.
Ich kann Ihnen jetzt keine Liste aufzählen, weil wir nicht wissen, wer da ist. Ja? Und das ist gut so. Die gerne kommen, kommen immer wieder und sind froh, dass sie Ruhe haben da und entweder arbeiten können oder sich einmal nur erholen können. Und das wird auch tunlichst vermieden, die zu plakatieren, wer jetzt gerade um den See geht.
Am Ende des Seerundgangs kommen wir am Altausseer Friedhof vorbei. Hier liegen einige der berühmten Besucher begraben. Auch Jakob Wassermann. Er, der rastlose Schriftsteller, der in Altaussee seine Heimat gefunden hat, fand hier auch seine letzte Ruhe.
Altaussee ist kein Dorf, sondern eine Krankheit, die man nie mehr los wird.
Alex Storm hat im Jahr 1980 ein Bild erstellt, eine Karikatur. Jakob Wassermann, Hugo von Hofmannsthal, Raoul Auernheimer und Arthur Schnitzler sitzen um den See herum. In ihren Händen halten sie Federkiele, die sie in den schwarzen See tunken. Der Altausseer See ist das Tintenfass der Schriftsteller. Das steirische Tintenfassel wird er auch genannt. Verena Meyer hat uns auf diesen Spaziergang rund um den See mitgenommen.